Freunde des gepflegten Ideequadrat-Podcasts. Heute schon Folge 3 der 3 Fragen an. Und ich spreche gleich mit Stefan Hoffmann, der beim AWO-Bezirksverband in Potsdam für das Thema Digitalisierung zuständig ist, da in einem ESF-geförderten Projekt tätig ist und aus seiner Arbeit berichtet, aber auch aus der Arbeit des Gesamtverbands, wie es mit dem Thema Digitalisierung steht, weil da kann man ja sagen, dass es da einen echten Boost gegeben hat durch Corona mit allen Vor- und Nachteilen dann vielleicht auch, mit allen Herausforderungen dabei. Wir sprechen über das Thema Finanzierung, wir sprechen über das Thema Entwicklung und das Thema Solidarität und Kooperation im Kontext der Corona-Krise. Ich mich schon wieder für die Tonqualität entschuldigen sozusagen. Diesmal ist Stefan super zu verstehen. Ich selber kämpfe noch ein bisschen mit meinen Einstellungen dabei. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wichtig sind ja auch vielmehr die Aussagen von Stefan als meine paar Fragen, die ich sozusagen mit reingegeben habe. Deswegen wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Anhören und ich hoffe, ein paar Erkenntnisse dabei. Ich habe die Links, beziehungsweise die Tools, die Stefan angesprochen hat, habe ich verlinkt. Auch dieses Dokument von der Emily Engelhardt zum Thema Online-Beratung in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß mit Stefan Hoffmann aus Potsdam. Ja, guten Morgen, lieber Stefan Hoffmann ist am Apparat sozusagen, wie man das früher mal gesagt hat. Wir treffen uns jetzt tatsächlich um 7.02 Uhr zu einer neuen Folge von 3 Fragen an. Ich war vor kurzem im Januar noch bei Stefan in Potsdam und wir haben ein bisschen was zum Thema Digitalisierung zusammen gemacht, aber lieber Stefan, willst du dich einmal kurz selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Stefan Hoffmann. Ich bin Referent für Digitalisierung beim Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt in Potsdam. Das ist ja nicht nur Potsdam, das ist auch Potsdam-Mittelmark. Ich selber bin schon gar nicht mehr so jung, aber bin schon seit Mitte der 90er Jahre online, seitdem es das Netz sozusagen gibt, und habe in den letzten 10, 11, 12 Jahren auch das Thema Digitalisierung, Online-Kommunikation zunächst beim AWO-Bundesverband betreut und bin jetzt seit 2,5 Jahren in Potsdam. Genau.
Okay, herzlichen Dank. Wir hatten uns eben schon darüber unterhalten, dass sich dein Arbeitsalltag auch ein bisschen verändert hat. Du sagst auch schon jetzt seit 3 Wochen im Homeoffice, quasi genau die gleiche Zeit, die ich jetzt auch schon im Homeoffice hier verbringe. Aber wenn du so auf diese letzten 3 Wochen zurückguckst, was würdest du sagen, hat sich am stärksten bei dir verändert?
Also das Erste, was man sagen muss, Homeoffice ist denn doch nicht so meins, das dauernde Homeoffice. Mir fehlt schon der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen, die ich habe. Das ist jetzt nicht nur die Möglichkeit, sich über Videokonferenzen oder wie auch immer zu treffen, sondern der persönliche Austausch, es kommt jemand ins Büro, man hat auch einen physischen Kontakt ein bisschen, das fehlt schon ein bisschen. Und natürlich, das Deutliche muss man sagen, die Absprachen sind natürlich auch einfacher, wenn man in einem Büro zusammensitzt oder in einem Büroflur. Das geht manche schneller. So muss man erstmal gucken, wer hat Zeit und wie komme ich an die Personen ran, ohne sie jetzt vielleicht auch zu stören.
Willst du oder darfst du verraten, wie ihr zusammenarbeitet? Also was sind deine
ja, Tools, gerne.
Und, Tools und ja, sagen wir mal irgendwie die Möglichkeiten, wie ihr zusammenarbeitet gerade?
Also wir sind natürlich wie alle, obwohl die Digitalisierung ja bei uns schon länger ein Thema ist und wir schon verschiedene Dinge vorbereitet haben zu dem ganzen Thema, wie können wir besser zusammenarbeiten, auch über digitale Tools. Also wir sind doch natürlich auch in diesem Punkt von der Krise ein bisschen überrascht gewesen, wie schnell sich manche Dinge auch entwickeln. Wir testen natürlich auch ganz viel. Ja, also wir haben verschiedene Prozesse laufen, gerade bei der AWO in Potsdam. Aber wir testen natürlich auch gerade, was zum Beispiel die Videotelefonie betrifft, wir sind ja in sozusagen, wir haben ja auch, wir probieren zum Beispiel Zoom aus, wir probieren aber auch den Teamviewer aus. Das hängt damit zusammen, dass der Teamviewer bei uns eh eingeführt ist, an manchen Stellen zur über also sozusagen zur Fernwartung. Teamviewer hat ja auch ein Videotool. Das ist aber nicht so komfortabel wie das von Zoom. Mhm. Nicht so, die Usability ist nicht so super, finde ich, dabei. Und wir versuchen Verschiedenes aus und probieren manche Dinge. Dann kommunizieren wir auch mit dem Vorstand und mit einigen anderen Gruppen sehr stark über Threema. Das haben wir ja schon vor einiger Zeit eingeführt, dass wir Threema oder Threema, ich hatte Kontakt mit dem Schweizer Chef der Firma, ja. Er spricht von Threema, ja, wie das Schweizerdeutsch spricht, ja genau, Threema. Jedenfalls, wir haben auch Threema als App eingeführt, als Messenger-App, Entschuldigung, und sind dabei, über solche Wege zu gehen.
Ja. Und wie sind deine Erfahrungen damit? Also funktioniert es? Müssen die Leute das lernen am Anfang? Oder wie?
Ja, genau. Das ist das Problem. Ich glaube, dass wir sind ja, muss es vielleicht mal nochmal ausholen. Wir sitzen ja gerade auch in einem Projekt, das mit der Europäischen Sozialfonds Geld finanziert wird, indem wir Digitallotsen ausbilden wollen, die dezentral in den Einrichtungen sitzen und dort Menschen ein bisschen mit digitaler Kompetenz ausstatten, als Multiplikatoren. Das haben wir ja noch nicht, die wollten wir erst schulen. Das ist die Schwierigkeit. Die Leute oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schwer zu erreichen und ihnen zu erklären, wie manche Dinge funktionieren. Und wir sind jetzt in der Geschäftsstelle natürlich sehr gut miteinander vernetzt, aber in die Breite, das erproben wir gerade erst. Wie kann es eigentlich gehen und wie funktioniert es eigentlich? Ja. Vielleicht nochmal ein Satz, der mir jetzt sozusagen in den letzten Wochen so ein bisschen sozusagen immer in meinen Grundüberlegungen eine Rolle gespielt hat. Wenn wir Tools einführen, dann sind wir ja in so einem Spannungsfeld eigentlich bei den Wohlfahrtsverbänden. Nämlich zum einen haben wir eine sehr starke und gute auch IT-Sicherheitsstruktur, was auch notwendig ist, weil wir mit sensiblen Daten umgehen. Wir haben natürlich die Anforderungen des Datenschutzes auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die beiden Eckpfeiler Usability eines Tools und natürlich auch die Medienkompetenz, die Leute brauchen, um bestimmte Tools oder Kompetenz, um bestimmte Tools benutzen zu können. Und im Spannungsfeld müssen ja sowieso Softwareentscheidungen immer stattfinden. Das macht es aber besonders prekär jetzt, gerade weil wir gar nicht alle immer zusammenkommen an der Stelle und gar nicht in einem gemeinschaftlichen Dialog diese Dinge aushandeln können, sondern weil wir jetzt handeln wollen und müssen. Natürlich können wir das auch aushandeln, aber es ist natürlich zeitverzögert. Und auf der anderen Seite machen die Leute uns gerade natürlich, oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht Druck, aber die wollen natürlich jetzt andere Lösungen haben, weil sie wissen, es gibt andere Lösungen. Ja. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns jetzt, um vielleicht Tools anzuschaffen, die wir auch nach der Corona-Krise natürlich weiter nutzen können und wollen.
Und also, ich meine, dazu kommt ja dann nochmal die Herausforderung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Klientel ja auch nochmal sozusagen die nächste Hürde drin haben, die ja das gleiche Thema aufführt, nur vielleicht nochmal auf einem anderen Level, weiß ich nicht, ja. Also auch das Thema Datenschutz versus Usability, ja, so irgendwie, wo man dieses Spannungsfeld nochmal deutlicher sieht.
Ja, das haben wir, aber da sind wir schon gut auf dem Weg. Okay. Wir haben ja schon Threema eingeführt, auch in einigen Bereichen, gerade in den flexiblen Hilfen und Hilfen zur Erziehung mit Kindern und Jugendlichen, weil wir gesagt haben, wir brauchen einen Messenger-Dienst, der ist auch da eingeführt. Wir haben den Klienten da auch einen kostenlosen Zugang zur Verfügung gestellt und sind dabei. Da haben wir schon drauf geachtet. Und dann haben wir natürlich auch so ein bisschen das verschlafene Kind der Online-Beratung. Ich selber habe beim AWO-Bundesverband das Projekt Online-Beratung eingeführt als Projekt in den Gliedern der AWO. Es war 2011, 2012. Es war ganz mühselig, das einzuführen. Der Bezirksverband Potsdam war die erste Gliederung, die ganz schnell gesagt hat, wir wollen Online-Beratung machen. Seitdem haben wir den guten Kontakt dahin auch, oder bin ich eben auch gut im Kontakt. Die Online-Beratung ist bei uns in der Sucht und in der Beratung für Überschuldete schon länger aktiv. Man muss zugeben, ein bisschen verschlafen, ja, weil man macht das natürlich so ein bisschen on-off. Es wird ja auch nicht finanziert von den Trägern, da kommt man ja noch mal ein bisschen hinzu, also zu den Geldgebern. Das ist ganz schwierig, weil man ja immer sagt, es muss lokal finanziert werden. Aber die Online-Beratung hat natürlich jetzt einen wahnsinnigen Schub bekommen dadurch. Also unsere beiden Beratungsstellen, die damit arbeiten, die haben ihre Beratung umgestellt, komplett auf Online-Beratung und Telefonberatung. Und das läuft total super. Es ist eher im Gegenteil so, dass ich jetzt auch von anderen Beratungseinrichtungen bei uns die Anfrage kriege, kann ich nicht auch in die Online-Beratung einsteigen? Okay. Das ist eben mal nicht so einfach. Ja. Man kann das die Technik zur Verfügung stellen, das ist nicht so das Problem, aber die Online-Beratung hat auch eine andere, sag mal, wie soll man das formulieren, eine andere Performance mit den Klienten und Klienten. Ja. Und insofern, das muss man auch ein bisschen erst erlernen. Wie geht das eigentlich? Aber wir sind da auf dem Weg. Wir wollen das machen.
Genau. Also zur Online-Beratung nur, kennst du wahrscheinlich die Emily Engelhardt, die da wichtige Arbeit leistet, gerade auf Twitter aktiv, die da so eine Handreichung auch rausgegeben hat, eben weil sie sagt, okay, Online-Beratung ist nicht mal eben so. Und wenn man damit jetzt mal eben so anfängt, dann hat sie da einfach, also ein gutes Dokument kann ich gerne verlinken, auch in den Shownotes, ja, wo man irgendwie nochmal drauf gucken kann. Ich hoffe mal, ich kann sie auch mal einladen dazu. Die arbeitet irgendwie an der Hochschule Nürnberg, glaube ich, da irgendwie und macht da Online-Beratung aus der Perspektive raus. Macht da richtig gute Sachen. Aber die sagt genau das Gleiche wie du. Ja, mal eben so kann man das nicht mal eben machen, ja, sondern halt wirklich mit Vorbereitung.
Genau, das ist so, ja. In Nürnberg ist der Hotspot der Online-Beratung an der Uni, das stimmt, ja.
Genau, wir sind sozusagen schon in Frage 2 gerutscht. Du hast es eben schon mal gesagt, die Digitalisierung der sozialen Arbeit hat sozusagen einen echten Boost bekommen, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist für Menschen wie mich, die sozusagen da vorher irgendwie ganz viel drüber geredet haben und dann kommt so ein blöder Virus dazwischen, der das halt irgendwie alles so ein bisschen nach vorne treibt,
dieses ganze. Du, mir geht das nicht anders.
Ja, also du hast auch lang irgendwie in dem Kontext gearbeitet, wo man irgendwie sagt, ach, das war jetzt aber irgendwie ein bisschen anstrengend irgendwie und jetzt kommt der Virus und jetzt funktioniert das auf einmal. Aber so insgesamt, sagen wir mal, Blick auf die AWO sozusagen, auf deinen Verband auch, ja, Bezirksverband Potsdam. Wo siehst du da, Digitalisierung ist ja nicht nur Online-Beratung. Digitalisierung ist auch nicht nur die Nutzung von Tools, sondern hat ja auch ganz
genau
zumindest unsere Herangehensweise viel mit Haltung und auch Problemlösung und so weiter zu tun. Wo siehst du da die größten Veränderungen jetzt aktuell?
Also, um das nochmal vorneweg zu stellen, ich glaube, wir sind ja relativ gut unterwegs mit diesen Punkten. Wichtig ist natürlich auch jetzt nicht nur eine Haltung zum Thema Digitalisierung zu haben, sondern auch eine Haltung zu seinen Kernaufgaben zu haben, die nochmal verstärkter unter Beschuss sind. Um das nochmal ein bisschen nach vorne zu holen, im Januar, als das Virus zum ersten Mal in China auftrat, da war meine Chefin, also die Vorstandsvorsitzende der AWO Bezirksverband Potsdam, sagte, dieses Virus kommt. Und wir haben alle in den Sitzungen mit den Augen gerollt und haben gedacht, was ist denn das jetzt? Und wir haben schon im Januar die Pandemiepläne unserer Gliederung tatsächlich neu aufgestellt und justiert. Und waren ganz glücklich, dass wir da schon dabei waren und das gemacht haben.
Dass wir überhaupt welche hatten.
Wir hatten welche, genau, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir viele Dinge schon begonnen hatten, die uns jetzt geholfen haben, tatsächlich auch unsere Haltung nach außen zu transportieren. Also wir haben, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht gar nicht so das Entscheidende eigentlich für viele Menschen in der Wohlfahrtspflege, aber jetzt eben denn doch. Wir haben letztes Jahr zum Geburtstag der AWO, zum 100. Geburtstag unsere Webseite umgestellt, komplett. Wir haben eine völlig neue Webseite mit einer neuen technischen Konstruktion und einer inhaltlichen Kommunikationsebene, die sehr viel partizipativer ist, also den Einrichtungen die Möglichkeit gibt, selber Inhalte dort einzustellen und die sehr dynamisch ist. Und wir haben tatsächlich angefangen, noch bevor die Krise richtig losging, also schon noch Mitte März oder vor Mitte März, auf dieser Webseite einfach einen Live-Ticker zum Thema Corona aufzubauen.
So. Ja, ich habe das gestern
und wir
noch
haben
angeguckt, was ja wirklich so eine Blockstruktur hat, ja. So
dazu. Genau, ganz einfach. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt die Informationen bündeln. Ich mache deswegen die lange Vorrede, weil wir festgestellt haben, dass dieser Live-Ticker relativ gut gelesen wird in Potsdam und Umgebung. Und auch bevor die Stadt Potsdam und andere soweit waren, so einen Ticker einzurichten, wie die ersten waren und das auch anerkannt worden ist. Und wir haben über diesen Kommunikationskanal eben nicht nur Themen zum Thema Corona. Am Anfang war das eher, wie gehen wir mit den Einrichtungen um? Ja. Welche Dinge sind zu beachten? Wie ist es mit dem Geld für die Kita-Gebühren? Wir haben das, bevor das die Stadt gemacht hat, schon gesagt, die Kita-Gebühren ziehen wir nicht ein und solche Geschichten. Wir haben da die Informationen auch über Hilfen für Selbstständige, also was das Land Brandenburg anbietet, also auch da sehr gebündelt, was kann man machen, wo kriegt man Unterstützung? Und bis dahin gehen, dass wir jetzt auch sehr viele Angebote für Kinder haben und Jugendliche, wie sie durch die Zeit kommen. Wir haben so einen Kreativwettbewerb. Das heißt, um das nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzubringen, wenn du eine gute Webseite hast, dann kannst du tatsächlich auch solche Kommunikation machen. Mit unserer vorhergehenden Webseite wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Das heißt, eine gesunde Webseite bietet dir die Möglichkeit, tatsächlich auch in solchen Zeiten, wo ja fast alles online läuft, deine Kommunikationsbasis nach außen aufrechtzuerhalten. So, und das ist, glaube ich, das A und O, wo viele Verbände noch dran kranken, weil das oft nur ein, zwei Leute betreiben in so einem Verband, in so einem großen Verband oder drei oder vier und aber nicht die Möglichkeit haben, so flexibel zu reagieren, zu sagen, so komme, was da wolle, wir können das schnell einrichten und können es so gestalten, dass das viele Leute bedienen können. Ja, und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich denke, dass das da auch Haltung zeigt. Also Haltung zeigt, wir vertrauen Leuten bei uns natürlich auch nach Schulung, aber oder nach Einweisung, selber Inhalte auf der Webseite einstellen zu können oder uns auch über Wege Inhalte zu geben, sodass wir es einstellen können. Also wir kriegen da auch sehr viel Rückmeldung. Und das ist schon wichtig, dass man sagt, dass man, das glaube ich, ist für Verbände wichtig heutzutage, dass sie ihre Öffentlichkeitsstruktur so nachhaltig aufbauen, dass sie auf solche Krisen gut vorbereitet sein können, um weiter den Kontakt mit ihrem Klientel, mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Interessierten zu haben oder vor allem mit ihren Netzwerkpartnern. Das hoffe ich mir, es sollte eine große Erkenntnis sein für diese Zeit.
Also finde ich total spannend, ja, so dass du halt irgendwie sagst, auf der einen Seite hast du halt irgendwie wirklich so die technische Basis, auf der du kommunizierst, um dann zu sagen, okay, du vertraust den Leuten, die halt irgendwie Inhalte einstellen. Bisschen im Vergleich gibt es den Blog sozusagen vom Deutschen Roten Kreuz, also drk-wohlfahrt.de, glaube ich, heißt der, der ja da beschrieben wird, wo man auch ganz, ganz viel Informationen drauf sieht und ganz, ganz unterschiedliche Leute, die darauf kommunizieren. Ähnlich das gleiche bei euch, vielleicht sagen wir mal ein bisschen lokaler. Ja, bei der DRK-Plattform ist es eher das Nationale, weil bei euch das lokale Potsdam-spezifische, um dann zu sagen, okay, darüber hast du zumindest schon mal den Kanal, auf dem du, wenn du solche Herausforderungen, Krisen und so weiter hast, wie sie jetzt gerade irgendwie auftreten, dass du da zumindest schon mal irgendwie deine Homebase sozusagen hast.
Genau. Setzt natürlich voraus, dass du auch ein gutes Netzwerk hast im analogen Bereich.
Ja, das heißt, ja genau, du brauchst Leute, die schreiben, ja, genau.
Ja, nein, du brauchst nicht Leute, die schreiben, du brauchst auch Leute, die Informationen haben. Mhm. Also, ja, oder wir haben ja eine Community da in Potsdam aufgebaut oder ist aufgebaut, von denen wir jetzt natürlich auch profitieren, indem wir sagen, okay, ja, ihr macht ein Unterstützungsangebot, wir helfen euch. Mhm. Ja, wir packen das bei uns auf die Webseite, dann wird es auch kommuniziert. Mhm. So funktioniert das mittlerweile. Das ist natürlich auch ganz gut, ja. Mhm. Und das Zweite, was wir natürlich haben, ist natürlich, wir haben in so einem Verband, in dem wir jetzt unterwegs sind, wo wir ja ganz viele unterschiedliche Angebote haben, auch eine ganz andere Solidarität innerhalb des Verbandes. Ne? Das muss man auch sagen. Es gibt ja jetzt Einrichtungen, die eher ein bisschen brach liegen, ja, und andere, die gerade richtig schuften, wie die Seniorenzentren und versuchen natürlich auch, also als klar war, dass die ganzen Familienhäuser und Mehrgenerationenhäuser und Begegnungszentren dicht gemacht werden müssen, haben wir ganz schnell umgeschaltet und haben dort überall Briefkasten angehängt und haben uns sofort in Potsdam oder auch im Potsdam Mittelmark und im Havelland in unseren Einrichtungen tatsächlich dann auch gleich in der Nachbarschaftshilfe engagiert, bevor das Thema richtig hochkochte. Wir haben gesagt, wir haben hier überall einen Briefkasten, wenn ihr Bedarf habt, schickt da was rein oder viele sind ja noch damals gegangen und haben das reingesteckt und die Mitarbeiter sind umgeschwenkt und haben dann sich in der Unterstützung in der Nachbarschaftshilfe oder engagieren sich dort jetzt gerade, also einkaufen und diese ganzen Geschichten. Ja. Also wichtig ist schon, die Solidarität in so einem Verband ist natürlich groß, wenn man in solchen Zeiten seine Arbeit neu fokussieren muss. Mhm. Und das finde ich total spannend. Da machen nicht immer alle mit, das ist auch völlig logisch. Es gibt ja auch viele Herausfordernisse an viele, die auch jetzt natürlich durch Kinder und so weiter, das weißt du ja selber, sowieso dabei sind, ihren Arbeitsalltag ganz anders zu strukturieren oder strukturieren zu müssen, um das alles unter einen Hut zu bringen. Ne?
Ja.
Also, das sind die wichtigen Punkte.
Also ich finde spannend dazu, ich hatte das schon mit Thomas Mampel ganz bei der ersten Folge, bei der ersten Episode zu dieser kleinen Reihe hier, wo ich gefragt habe, braucht es ein Problem? Ja, also weil du auch von der Solidarität sprichst, die dadurch zustande kommt, dass jetzt eine neue Aufgabe und Krisensituation und wir müssen uns neu ausrichten und so weiter und so weiter. Wie kann es gelingen, diese Solidarität sozusagen in der Arbeit zu retten, sagen wir mal, über die Krise hinaus sozusagen?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, natürlich macht das was mit den Leuten. Ja, das muss man natürlich deutlich sagen. Es macht ja mit uns allen was. Es ist ja auch hier, ich bin ja auch ehrenamtlich unterwegs hier im Gemeindekirchenrat. Wir haben ja auch eine andere Art der Solidarität mittlerweile gefunden, ganz praktisch. Man hofft natürlich, dass das, was jetzt ist, dass sich das in eine Zeit rettet, die dann wieder weniger solidarisch wahrscheinlich sein wird. Ich weiß es tatsächlich nicht, wie es gelingen kann. Ja, also mich befremdet das zum Beispiel mit den Pflegern, ja, dass da jetzt applaudiert wird. Oh. Ich bin selber eingeladen worden zu applaudieren. Ich habe gesagt, ich applaudiere keinem Pfleger und keiner Pflegerin. Ich war selber mal Pfleger. Oh. Das bringt denen nichts, ja. Oh. Das ist völliger Irrsinn und halte das auch für eine schlechte. Also das ist eine schlechte Form der Anerkennung. Natürlich kann ich als normaler Mensch nicht sagen, ich will jetzt mehr Geld verdienen. Ja, wir stellen jetzt plötzlich fest, was plötzlich alles systemrelevant ist. Ich habe noch keinen Börsenanalysten gesehen, der jetzt irgendwie was Wichtiges erklären könnte. Ja, ich wünschte mir, dass diese Fokussierung auf die wirklich relevanten Berufe, die eben so dermaßen schlechte Arbeitsbedingungen haben und auch schlechte Bezahlung haben, dass die erhalten bleibt. Ja, das fände ich wichtig. Oh. Und dass man sich auch überdenkt, das ist ja so meine ganz stille Hoffnung. Es hat nun fast gar nichts damit Digitalisierung zu tun. Aber so ein bisschen was auch, dass man feststellt, ob es denn so klug war, das gesamte Gesundheitswesen zu privatisieren, dass ist ja auch eine Frage, die man jetzt gerade stellen muss, denn diese ganzen Kontaktsperren, die wir jetzt haben und dieses ganze Fokussierung auf die Gesundheit hat ja auch was damit zu tun, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren ja die Krankenhäuser auch alle sehr kaputt gespart worden sind. Also ich bin da sehr vorsichtig, ob sich das alles in die Zeit danach retten lässt. Ich hoffe das sehr, aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. Man muss eben dafür sorgen, dass man tatsächlich jetzt das eben auch so in die öffentlichen Kanäle reinspielt, diese ganzen Themen, damit es ein bisschen nachhaltig bleibt und dass man diese Strukturen versucht aufrechtzuerhalten, auch für danach. Ich glaube auch, dass es sehr lange dauern wird, bis das Leben wieder einigermaßen normal funktionieren wird, sodass man bestimmte Dinge auch in bestimmte schrittweise Veränderungsprozesse auch noch mit reinnehmen kann. Oh. Ja, also Stichwort Ältere bleiben zu Hause oder so, das wird ja noch eine Weile so bleiben. Oh. Also ich hoffe, dass wir das retten können. Wenn uns das nicht gelingt, dann wäre das sehr schade, muss man wirklich sagen.
Ja, wo siehst du da, also sagen wir mal, noch ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut, also klar, Solidarität mitzunehmen, die Frage, wie gelingt auch die Anerkennung von den Sozial- und Gesundheitsberufen, zu dieser Krankenhausgeschichte hatte ich es gestern, beziehungsweise jetzt dann gerade aktuell heute Morgen veröffentlicht.
Ich habe es noch nicht gehört.
Das kannst du auch gar nicht, weil der nämlich gerade irgendwie parallel veröffentlicht wurde zu unserem Gespräch in dem Podcast mit Axel Olaf Kern zum Thema Gesundheitsökonomie, der natürlich dann halt irgendwie auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive drauf guckt und sagt, naja, die Organisationen agieren nun mal so, wie sie agieren, und dann ist halt irgendwie die Frage, wie viel sind wir als Gesellschaft bereit, dafür auch irgendwie zu zahlen. Aber wenn man dazu, also sagen wir mal, nochmal einen Schritt in die Zukunft weiterschaut, die Frage, wo siehst du noch andere Chancen und Möglichkeiten auf der einen Seite für einen Verband wie den Bezirksverband in Potsdam, oder wo siehst du auch die Risiken in den aktuellen Entwicklungen? Weil auch das, muss man ja sagen, gab es ja zwischendurch auch mal die Überlegung oder beziehungsweise die Diskussion und den Aufschrei dann auch im Netz, dass die sozialen Einrichtungen nicht unter diesen Rettungsschirm fallen beispielsweise.
Genau, genau. Das ist uns ja gelungen. Also die Finanzierung das ist ja das Problem auch in der ganzen sozialen Arbeit in den Wohlfahrtsverbänden und darüber hinaus, dass wir ja alle keine Gewinne machen dürfen. Das heißt, wir haben keine Rücklagen. Das ist ein ganz fataler Punkt, logischerweise. Wir brauchen auch normalerweise keine Gewinne. Das ist ja unser Selbstverständnis auch. Aber natürlich brauchen diese brauchen wir als Wohlfahrtsverband tatsächlich eine andere Finanzierungsstruktur an manchen Stellen. Beispiel, wo wir wieder zum Ausgangspunkt kommen, Online-Beratung. Warum können die Finanziers von Beratungsangeboten nicht auch Online-Beratung finanzieren? Da stellt man sich immer so hin und sagt, das ist ja, da können ja Leute kommen aus dem Nachbarkreis, deswegen können wir das nicht finanzieren, weil wir nicht wissen, wo kommen die Leute her. Ja, eben, das ist halt so. Aber diese Diskussion habe ich schon mit dem Kollegen Thierry vor über 10 Jahren geführt. Ja, das ist auch Herr Thierry ist auch so ein altes Ross, sagen wir mal, in der Online-Beratung schon lange unterwegs. Ja, und da haben wir auch schon gesagt, wir müssen die Finanzierungsstrukturen in der Beratungslandschaft ändern. Das kann so nicht gehen, weil die Online-Beratung wird zunehmen, das sieht man jetzt. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken machen, wie können also Angebote anders finanziert werden. Ja, und da muss man tatsächlich mal ins Eingemachte gehen. So, wir probieren jetzt gerade ganz viel Online-Tools, ja. Und das ist natürlich, das eine ist sicher, das andere ist nicht sicher. Nimmt man jetzt Zoom oder nimmt man nicht Zoom? Wie macht man das? Das sind alles Fragen, vor denen wir uns jetzt gerade stellen. Die sind alle mit Risiken behaftet, weil wir nicht wissen, was wird aus diesen ganzen Anwendungen. Aber ich hoffe, dass wir sozusagen von diesen Anwendungen auch einige Sachen rüber retten können und sie auch in den normalen Alltag einführen können. Das finde ich wichtig, aber wir müssen tatsächlich gucken, wie kann so eine Arbeit auch irgendwie finanziert werden. Also es ist ja wichtig, dass wir uns auch digital aufstellen. Das machen wir ja auch alle sozusagen über das Angebot hinaus, also gar nicht mal, es ist ja kein Selbstverständnis. Meine Stelle Digitalisierung war lange finanziert durch Eigenmittel des Verbandes, die woanders erwirtschaftet worden sind. Ja. Trotzdem war es wichtig, dass man das Thema anschiebt. Jetzt sitze ich gerade auf einer Stelle, die über den Europäischen Sozialfonds finanziert wird. Da ist es natürlich spannend, weil wir tatsächlich jetzt einen ganz anderen Fokus haben. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie können wir in Zukunft diese Dinge sozusagen anders finanzieren, damit wir, wie soll man es formulieren? Ja,
breiter aufgestellt sind.
Also breiter aufgestellt sind, genau.
Das, was vorher ja da war, also sagen wir mal andersrum, aktuell haben wir ja oftmals, Tagessatzfinanzierungen oder auch Tagessatzfinanzierungen, wo halt irgendwie ja für bestimmte Leistungen entsprechende Gelder bezahlt werden von den Kostenträgern. Früher, also das war ja so die 70er, 80er Jahre, wo dann halt eben Pauschal- oder Budgetfinanzierungen für die Einrichtungen gezahlt wurden, mit der Gefahr natürlich damals, zumindest dabei, dass dann die Einrichtungen, sagen wir mal, am Ende des Jahres noch ein bisschen Budget übrig hatten und irgendwelche Kohle rausgehauen haben, die dann völlig sinnlos verpufft sozusagen ist, ja, und damit man die Gelder beim nächsten Jahr wieder genauso beantragen konnte. Also ja, eine wenig gesteuerte Finanzierung. Und meine Überlegung ist ja, oder was heißt meine Überlegung, ist ja Quatsch, hat ja mit mir nichts zu tun, sondern dieser Fokus auf Wirkung da nochmal mit reinzunehmen und zu überlegen, das ist natürlich wieder eine spannende Diskussion in der sozialen Arbeit, was ist Wirkung und wie geht Wirkungsmessung und so weiter und so weiter. Aber das, was man leistet als Einrichtung, ja, also welche Probleme man löst tatsächlich, weil dafür sind die Einrichtungen ja da, ja, also die soziale Problemlösung, wie auch immer man das irgendwie nennt, darauf zu fokussieren und zu sagen, können wir die Problemlösung nicht viel mehr in den Fokus stellen, anstatt die Aufrechterhaltung, Finanzierung, weil für einen Verband ist natürlich der Anreiz relativ hoch zu sagen, oder für einen Leistungsträger, also für eine Einrichtung, ist der Anreiz relativ hoch zu sagen, ich mache die Leistung so lange wie möglich, anstatt so gute Arbeit wie möglich zu liefern, um die Probleme zu lösen. Und könnte man darüber die Finanzierung vielleicht nochmal irgendwie neu denken? Also das ist eher so eine Frage, die ich im
Hinterkopf
bewege, ja.
Dazu. Finde ich total spannend. Gehe ich vollkommen mit, ja. Das wäre natürlich super, aber ich habe da auch tatsächlich keine Lösung für mich bisher. Also das Problem ist ja auch in dieser Zeit, dass wir viele Dinge ganz neu denken, ja, und dass ganz viele Denkprozesse in Gang gesetzt werden und auch offen diskutiert werden. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz gut. Aber es gibt ja keine Lösung. Wir stellen nur fest, dass das System, wie es jetzt gerade ist, nicht mehr richtig funktioniert, ja. Und ich habe auch keine endgültige Lösung für dieses Problem. Aber ich sehe die Diskussion genauso wie du an der Stelle.
Müssen wir führen, unbedingt.
Unbedingt, ja.
Nochmal einen Blick in die positive Richtung. Ja, wir haben jetzt irgendwie über die Finanzierungsschwierigkeiten gesprochen. Hast du oder siehst du noch Chancen, die für einen Verband daraus hervorgehen? Sagen wir mal, wir haben eben schon über Solidarität gesprochen, natürlich halt irgendwie solche Aspekte auf jeden Fall. Aber gibt es noch mehr, wo du, was du sehen würdest?
Ja, also ich sehe schon, dass sich die Zusammenarbeit natürlich total verändert. Oh. So, und wir sind dabei, wir haben ja dieses Projekt, in dem wir unterwegs sind, sozial digital, wo wir ja viele Dinge, die wir jetzt gerade auch machen, auch in dem Projektplan drin haben. Sozusagen ja Schulung von Mitarbeitern zum Thema Digitallotsen, Medienkompetenz, dezentrales Lernen. Wir sind dabei zu überlegen, wie kann man generell Homeoffice eigentlich gestalten. Oh. Das machen wir uns gerade Gedanken dazu. Das finde ich ganz wichtig, dass man diese Dinge jetzt tatsächlich so fokussiert, dass sie auch nachhaltig wirken. Und ich glaube auch, dass wir gucken müssen, dass wir ja, wirklich die Chancen, die sozusagen über zum Beispiel in so einem Verband, wie wir sie haben, ja, ja, wir sind ja breit aufgestellt, ja, also wir sind in Bad Belzig, das liegt also ungefähr 60 Kilometer oder 40 Kilometer südlich von Potsdam. Wir haben aber auch eine Einrichtung, das ist in Prenzlau, das ist schon fast an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Andere ist in Wittenberge, in, also sozusagen auch im nordwestlichen Bereich. Die Chancen der Zusammenarbeit mit Videokonferenzen oder mit verschiedenen anderen Tools sind natürlich gigantisch, dass wir jetzt diese Leute auch nach dieser Krise nicht immer zu irgendwelchen Sitzungen nach Potsdam holen müssen. Mhm. Ja, also diese Chancen, die wir jetzt haben, dass Dinge, die wir jetzt ausprobieren, dass die sozusagen im Nachgang auch weiter stattfinden können, damit wir eine Kommunikation untereinander erleichtern, ohne immer den Ort zu verlassen. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube insgesamt, dass die Wohlfahrtspflege davon letztlich profitieren kann, also inhaltlich vor allen Dingen, weil man auch feststellt, das ist ja auch sehr systemrelevant. Ja. Oh. Und ich hoffe mir auch, dass wir hier in der politischen Diskussion auch weiterhin eine große Rolle spielen. Es ist uns ja gelungen, auch unter diesen Rettungsschirm zu kommen. Da haben ja alle Wohlfahrtsverbände plötzlich zusammen agiert. Oh. Ja. Das fand ich auch sehr spannend und hoffe, dass es für andere Themen auch so sein könnte, dass man dort eher zusammen agiert und gemeinsam Dinge auf den Weg bringt, die jetzt nicht so hoch sind wie dieser Rettungsschirm, aber doch auch für die politische Weichenstellung wichtig sind.
Solidarität und Kooperation und das auf unterschiedlichsten Ebenen.
Ja, genau, so ist das.
Ja, schön. Lieber Stefan, wir sind eine halbe Stunde dabei. Eigentlich die perfekte Zeit, weil länger wollte ich diese Gespräche, diese drei Fragen an. Bei uns waren es jetzt drei Fragen plus sozusagen ein paar Unterfragen, die sich da halt irgendwie runtergeschlichen haben, gar nicht machen. Ganz herzlichen Dank dir. Gibt es noch irgendwas, was du noch gerne loswerden willst, wo du sagen würdest, okay, ist dir noch wichtig? Zum jetzigen Zeitpunkt?
Seid alle friedlich miteinander. Das kann man nur so sagen. Ja, und genau, wichtig ist noch der ein Punkt, wir haben das Kontaktverbot, ja, und wir dürfen uns nicht berühren und wir dürfen uns nur aus 2 Meter oder 1,5 Meter Abstand sehen. Ich freue mich auf den Tag, wenn man wieder Leute in den Arm nehmen darf, die man gerne mag. Das ist ganz, ganz simpel formuliert. Ja. Aber was uns nicht verboten ist, und auf der Straße und beim Lidl und beim Aldi, ist freundlich zu lächeln. Oh. Ich glaube, das fände ich wichtig, dass das ein bisschen erhalten bleibt, weil das sehe ich oft in die Leute so griescremig und lächeln dürfen wir miteinander.
Das auf jeden Fall. Ja. Ganz herzlichen Dank, das war ein gutes Schlusswort. Ja. Stefan, mach's gut. Ja, ich hoffe mal, irgendwann nochmal wieder nach Potsdam kommen zu können.
Bestimmt.
Mach's gut, danke, ciao, ciao. Tschüss.
Ja, das war die Folge mit Stefan Hoffmann. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr habt 2, 3 spannende Einblicke bekommen. Ich finde Kooperation und Solidarität das, was wir bewahren sollten, sozusagen für auch nach der Krise, unfassbar wichtig. Genau. Bin gespannt, was ihr sagt zu der Episode. Gerne einfach Feedback hier in den Kommentaren zum Podcast oder per Mail oder per Twitter, wo auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Tag hoffe, das Wetter bleibt noch ein bisschen so, damit wir die Zeit draußen genießen können. Ansonsten steht fast Ostern vor der Tür. Ich habe noch einen Podcast, der morgen aufgezeichnet wird, beziehungsweise heute. Kommt immer ganz drauf an, wann ihr den Podcast hört. Seid gespannt. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao.